Einen schönen Dienstagabend allerseits. Ich bin Christian Pflug und habe den Oberbürgermeister und seine Herausforderin zu Gast. Guten Abend Ihnen beiden.
Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Pflug.
Noch 5 Tage bis zur Stichwahl, bis zur Entscheidung, wer Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin in Essen wird. Im ersten Wahlgang vor 1,5 Wochen gab es 8 Menschen, die für das Amt auf dem Wahlzettel standen. Die 2 Bestplatzierten sind nun im Radio Essen Studio und stehen Rede und Antwort bis kurz vor 19 Uhr. Da ist also Zeit, einiges mal durch den Kopf gehen zu lassen und zu diskutieren. Auch ihr könnt jetzt noch Fragen stellen über unser Formular auf radioessen.de, über unsere WhatsApp-Seite, WhatsApp-Kanal oder per Sprachnachricht am besten oder per Telefon 08000 22 44 99. Ja, Herr Kofen, über 100.000 Stimmen entfielen schon auf Sie, mehr als doppelt so viel, wie die zweitplatzierte Julia Klevin bekommen hat. Reine Formsache also am Sonntag?
Nein, auf keinen Fall. Bei der Stichwahl fangen wir beide wieder bei Null an. Insofern werbe ich um jede Stimme und freue mich natürlich auch, wenn ich erneut bestätigt werde als Oberbürgermeister.
Frau Klevin, Sie haben also eine reelle Chance, hören wir raus. Herr Kofen sieht das Ganze noch nicht als entschieden an. Das Blatt könnten Sie drehen, aber dann müssen Sie noch nicht Wähler motivieren. Und viele von denen, die vor 9 Tagen zum Beispiel die Partei oder die Grüne oder die Linke oder andere gewählt haben, sonst reicht es für Sie nicht. Wie wollen Sie das hinbekommen?
Ja, das ist völlig richtig. Also 89.000 Menschen haben weder Thomas Kofen noch Julia Klevin gewählt. Und es geht jetzt darum, ja, diejenigen abzuholen. Ich komme jetzt gerade noch aus Katernberg, da habe ich Tür-zu-Tür-Wahlkampf gemacht. Und ich gebe Gas bis Sonntag, um noch all diejenigen, die bisher nicht überzeugt waren, doch noch zu überzeugen und vor allem zur Stimmabgabe zu motivieren.
Da gibt es ja noch eine starke Partei, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestufte AfD. Die hat es mit dem Kandidaten Andreas Lojewski nicht in die Stichwahl geschafft. Das ist in Gelsenkirchen und Duisburg ja anders. Trotzdem ist die AfD der große blaue Elefant im Raum. Ich wollte es eigentlich gar nicht ansprechen, aber Sie haben selber gemacht. Schon am Wahlabend war das bei Ihnen beiden deutlich. Da hören wir mal rein.
Also Thomas Kofen muss erstmal die Frage beantworten, wie unter seiner zweiten Amtszeit die AfD so stark werden konnte. Er hat die großen Verluste eingefahren.
Die AfD ist vor allen Dingen dort stark, wo in der Vergangenheit über viele Jahrzehnte die SPD dominierende Kraft war und das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler verloren hat.
Frau Klevin, hat Herr Kofen nicht recht?
Nee, das finde ich nicht. Also die Menschen wählen die AfD, weil sie unzufrieden sind, weil es ihnen nicht gut geht, weil die Mieten zu hoch sind, weil Schulen nicht saniert sind, weil sie den Eindruck haben, der Laden läuft nicht. Und dann kommt die AfD um die Ecke mit sehr einfachen Antworten auf komplizierte Fragen, schiebt die Schuld in der Regel auf Migranten, Ausländer, Menschen ohne Staatsbürgerschaft. Und das ist ein leichtes Spiel. Das heißt, unsere Aufgabe wird es sein, dafür zu sorgen, dass die Menschen wieder das Gefühl haben, dass ihr Leben besser wird und dass der Laden läuft.
Aber es wurde ja schon vor der Wahl diskutiert. Es ist auch eine landesweite Schwäche der SPD, die der AfD hilft. Das ist ja nicht nur in Essen so.
Ja, es ist auch eine Gesamtlage, was die Stimmung und das Misstrauen gegenüber der Politik betrifft. Ne? Also angefangen von der europäischen Ebene über Bund und Land ist die Unzufriedenheit recht groß. Aber die Unzufriedenheit kommt ja von irgendwoher. Also fehlendes Vertrauen in die Politik und Situationen, in denen die Menschen merken, mein Leben ist in den letzten Jahren nicht besser geworden und da werden wir ansetzen müssen.
Herr Kofen, das ist so, das ist Fakt. Viele Menschen sind unzufrieden, fremdeln mit sichtbaren Problemen in der Innenstadt, mit Inflation und Veränderung generell. Bundeskanzler Friedrich Merz wollte die AfD ja mal halbieren, aber das Gegenteil ist passiert, das wissen wir inzwischen. Auch in Essen ist Enttäuschung und Misstrauen zu hören. Sie konnten in 10 Jahren als Essener OB die Stimmung nicht unbedingt gegen die allgemeine Skepsis und Befindlichkeit drehen, oder?
Na gut, zum ersten Mal muss ich feststellen, dass ich in allen Stadtteilen gewonnen habe. Es gibt keinen Politiker, den die Essenerinnen und Essener mehr vertrauen als mir. Und das auch gerade im Essener Norden. Wenn ich mir die Ergebnisse der SPD anschaue, hat sie, ob in Borbeck, in Altenessen, in Katernberg oder im Essen Ost, in Steele oder Krai, einen Wahlkreis gewonnen. Das ist Vogelheim. Das ist wahrscheinlich nicht Verdienst der SPD, sondern von Detlef Schlifke. Aber darauf kann man sich nicht ausruhen. Es gibt eine große Frustration, eine Enttäuschung, vielleicht auch ein Ungeduld. Ich erlebe das auch als Oberbürgermeister manchmal so eine Allmachtsfantasie, was der Oberbürgermeister mal eben alles machen kann. Also alle anhalten, Respekt vor dem Straßenverkehr zu sein, den Ukraine-Krieg zu beenden, Umweltschutz, Klimaschutz mal eben per Knopfdruck. Das merke ich schon, die Ungeduld hat unheimlich zugenommen und das ist natürlich gerade auch bei Bauprojekten so, ist da völlig klar und da hilft nur erklären oder wie ich es gesagt habe, zuhören, verstehen, machen. Und das Thema Machen ist nach wie vor sehr aktuell.
Wir werden das an Beispielen und mit Hilfe der Fragen von Hörerinnen und Hörern jetzt so ein bisschen mal ausführen, welche Meinung sie da haben. Die neu antretende Julia Klevin oder der seit 10 Jahren regierende Oberbürgermeister Thomas Kufen. Das ist ja die Frage, wie nehmen Sie jetzt die Unentschlossenen mit? Wie bekommen Sie die entscheidende Stimme am 28. September? Und darum kümmern wir uns mit euren Fragen, liebes Radio Essen Publikum, über WhatsApp, über radioessen.de. Da könnt ihr euch noch bewerben.
Radio Essen, die Stichwahl. Julia Klevin gegen Thomas Kufen.
Und da sind wir bei konkreten Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Per WhatsApp heute ist diese noch gekommen von Sandra aus Altenessen.
Mich würde gerne interessieren, was die beiden dagegen machen würden, dass im Essener Norden keine Krankenhäuser mehr sind. Also die ganzen Gesundheitszentren ist ja schön und gut, aber uns wurden hier Krankenhäuser weggenommen und alles staut sich jetzt im Elisabeth-Krankenhaus und die Leute wandern aus nach Gelsenkirchen beziehungsweise nutzen die Krankenhäuser in Gelsenkirchen. Und das finde ich sehr schade, weil auch der Essener Norden Krankenhäuser braucht. Ja, vielleicht könnte man das noch einmal fragen.
Herr Kufen, das haben Sie ja mit begleitet die letzten 10 Jahre. Was sagen Sie der Sandra?
Also der Verlust, die Schließung von 2 Krankenhäusern im Essener Norden hat mich genauso kalt erwischt und auch zornig gemacht, wie alle anderen Essenerinnen und Essener auch. Weil zum einen gezeigt hat, dass die Kommunalpolitik gar keine Handlungsmöglichkeit hat. Und statistisch gesehen wir sogar ausreichende Bettenzahl haben. Das war auf der anderen Seite so. Und die Krankenhäuser werden nicht zurückkommen. Ich sage das ganz klar und deutlich. Was wir aber gemacht haben, ist ein Gesundheitszentrum in Stoppenberg aufzubauen. Wir haben die Immobilie erworben, ein neues Gesundheitszentrum etabliert. Aktuell sind dort 29 Betten, perspektivisch werden dort 40 Betten sein. Wir haben wirklich viel Geld in die Hand genommen, 70 Millionen jetzt, um dort ein neues OP-Zentrum zu erbauen. Es ist am Ende kein Krankenhaus, aber es ist mehr als ein MVZ, es ist eine Stadtteilklinik, ein ganz neues Modell, für die es bisher keine Finanzierungsmöglichkeit im regulären System gibt. Und in Altenessen hatte Contilia andere Pläne, auch dort sind sie zurückgerudert. Ich habe gesagt, dann treten wir an die Stelle. Denn wir wollen in dem Gesundheitspark Altenessen im Marienhospital insbesondere das Thema Familien-, Kinder- und Jugendgesundheit nach vorne bringen. Das ist gerade ein Thema im Essener Norden. Dort wird das Gesundheitsamt einziehen, das Jugendamt einziehen mit den medizinischen Diensten. Wir werden das Thema insbesondere Frauengesundheit, Frauenheilkunde dort etablieren. Auch das wird am Ende kein Krankenhaus sein. Aber ich weiß natürlich, weil ich Essener bin, hier geboren bin, der Weg aus Altenessen in die Innenstadt ist weiter als von der Innenstadt nach Altenessen. Deshalb müssen wir gerade Prävention in den Essener Norden bringen. Und Spitzenmedizin in Essen haben wir auch im Bestand.
Frau Klevin, inwieweit unterscheidet sich Ihre Antwort an Sandra? Sandra hat ja auch gesagt, die Leute gehen nach Gelsenkirchen, das ist doch schade. Würden Sie es anders machen, wenn Sie Oberbürgermeisterin sind? Können Sie was machen?
Nein, der Handlungsspielraum in der Kommune ist ja gering, wie Thomas Kufen gerade schon gesagt hat. Ich verstehe gänzlich, dass den Menschen dort das Gefühl der Gesundheitssicherheit weggenommen wurde. Ja, wir haben Gelsenkirchen direkt um die Ecke. Da entstehen aber auch weitere Probleme, wenn wir uns den Rettungsdienst anschauen, weil die Fahrtwege länger sind und dadurch die Einsatzzeiten sich erhöhen. Es ist ein völlig richtiger Weg, dass die Stadt jetzt Verantwortung übernimmt und wir im Bereich der medizinischen Versorgungszentren vorangehen. Prävention ist gerade im Essener Norden das A und O, wenn wir uns die Kindergesundheit anschauen. Also da müssen wir dringend investieren, um auch den Menschen das Gefühl zurückzugeben, hier ist zwar kein großes Krankenhaus, aber ihr seid trotzdem gut versorgt und seid hier gut aufgehoben.
Vom Krankenhaus zu einem Thema, das kommunal noch mehr beeinflussbar ist, würde ich sagen, nämlich Schule, Bildung und Kitas. Dazu haben wir eine Hörerfrage und da muss ich sagen, wir haben mal das Mikrofon kreisen lassen im Gymnasium in der Gesamtschule Borbeck bei Oberstufenschülern und der Simeon hat sich als erster gemeldet, hat eine Frage an beide nacheinander. Die erste geht an Herrn Kufen.
Hallo, hier ist Simeon von der Margaretenhöhe und zwar Herr Kufen. Sie haben große Investitionen in die Schul- und Kita-Infrastruktur angekündigt. Wie viele Schulneubauten wurden tatsächlich in Ihrer Amtszeit erfolgreich abgeschlossen? Wo kam es zu Verzögerungen und wer ist für diese Verzögerung verantwortlich? Deckt die Stadt entstehende Mehrkosten und wenn ja, in welcher Höhe?
Was ist aus den Versprechen geworden? Das fragen übrigens auch viele Hörer, die uns geschrieben haben. Oder bei Kita-Plätzen, Ruhrhalbinsel, Burg Altendorf und andere Stadtteile, da fehlen Anmeldungsplätze für die Grundschulen zum Beispiel. Wie können Sie schnell gegensteuern?
Ja, indem wir wirklich ein Schultoilettenprogramm, ein Turnhallenprogramm und ein Schulbauprogramm aufgelegt haben, was seinesgleichen sucht. Und ich bin aktuell in Budgetverhandlungen mit dem Kämmerer, dass wir die nächsten Jahre pro Jahr 250 Millionen Euro investieren in den Schulbau. Und das sind 70% unserer Ausgaben insgesamt. Und in der Tat, wir haben ja auch schon Schulbauten realisiert. Aktuell läuft die Anmeldung zur Tiegelschule. Wir machen die Anmeldung zur Gesamtschule in Altenessen Süd, läuft gerade. Also auch da gibt es neue Standorte, aber vor allem geht es auch um Erweiterungen, Erweiterungsstandorte. Da haben wir an neuen Standorten neue Schulcontainer, an der Rosastraße ein Interimsgebäude errichtet. Wir müssen alles gleichzeitig machen. Umstellung von G8 auf G9, gleichzeitig demografische Entwicklung und die anderen Anforderungen mittlerweile an Schule. OGS, das Thema Betreuung, das Thema Bildung, eine musische Erziehung, aber auch Sport. Also das ist ein dickes Brett, da sind wir dran. Und ich würde sagen, da kann man auch was sehen. Und beim Kita in den letzten Jahren 5.500 Plätze neu geschaffen, zusätzlich. Und der Ausbau wird weitergehen.
Ja, die Bürgerinnen und Bürger erwarten auch, dass sie vieles gleichzeitig machen. Aber der Simeon hat auch eine Frage an Frau Klevin.
Hallo, hier ist Simeon von der Margaretenhöhe. Frau Klevin, angesichts dieser schwierigen Lage, wie gedenken Sie, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler langfristig zu entlasten?
Ja, ich bin ja selbst Lehrerin und da möchte ich dahin kommen, dass die Lehrkräfte den Job so machen, wie es vorgesehen ist. Nämlich Jugendliche fit machen, zu unterrichten, Jugendliche zu bestärken, Stärken zu erkennen, Potenziale zu wecken. Vieles davon können sie heute nicht mehr leisten, weil der Verwaltungsaufwand enorm ist, weil die Herausforderungen durch Digitalisierung wahnsinnig groß sind. Oftmals sind Lehrkräfte dafür da, um jetzt die iPad-Probleme zu lösen. Und da ist mein Ansatz auch, Verwaltungskräfte, IT-Fachleute in die Schulen zu holen, um die Lehrkräfte zu entlasten, weil Lehrerinnen und Lehrer in der Klasse das machen sollen, was sie am besten können, nämlich unterrichten und ja, junge Menschen auf dem weiteren Weg zu begleiten.
Ich ziehe gleich eine Frage hinterher, die kommt von Stefanie van Damme. Sie ist Erzieherin, 36, aus Frohnhausen. Sie fragt Sie, Frau Klevin, auf Wahlplakaten der SPD steht, dass mehr Kita-Betreuungsplätze geschaffen werden sollen. Sie sind sicher einig. Haben Sie da auch uns Fachkräfte im Blick? Mehr Betreuungsplätze geht ja nur mit der entsprechenden Anzahl an Fachkräften.
Ja, absolut. Die Fachkräfte müssen wir aufbauen. Wir haben jetzt in der Stadt gerade angefangen, was, glaube ich, sehr, sehr gut ist, die Taskforce da auf den Weg zu bringen. Den Begriff finde ich ein bisschen schwierig, aber trotz alledem, Fachkräfteentwicklung ist wichtig. Wir werden auch Fachkräfte aus dem Ausland zurückgreifen müssen, um das alles zu stemmen und auch in der Stadt in die Ausbildung gehen und zum Beispiel auch Kräfte aus der Kindertagespflege, die den Wechsel in die Kita gehen wollen, weitergehen zu unterstützen. Denn klar ist, und das hat auch das Deutsche Institut für Wirtschaft festgestellt, dass Essen eins der Schlusslichter ist, wenn wir uns den Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und Kinderbetreuung anschauen. Also Kita-Plätzen, da ist Essen eins der Schlusslichter. Und ja, man kann es auf den Punkt bringen, arme Kinder haben in der Stadt eins gemeinsam, nämlich keinen Kita-Platz.
Von Schule gehen wir ein Stück weiter in Richtung Sicherheit. Und das erste Sicherheitsthema hat leider auch mit Schule zu tun. Das schreibt uns nämlich Phil Stingel, er ist Azubi und 21, kommt von der Margaretenhöhe. Er fragt, was wollen beide Oberbürgermeisterkandidaten besonders nach dem Messerangriff auf eine Lehrerin für die Sicherheit der ganzen Stadt tun, damit man sich nicht nur als Mann, sondern auch als Frau, Kind abends in Stadtteilen wie Altendorf, Altenessen und so weiter sicher fühlt. Da haben wir auch viel zu bekommen, können sich wahrscheinlich denken. Und ich möchte gar nicht alle vorlesen an der Stelle, die Sicherheitsgeschichten, nur zum Beispiel von Jens. Ich möchte gerne von beiden Kandidaten wissen, wie sie den Bürgerinnen und Bürgern gerade im Essener Norden mehr Sicherheit, insbesondere mit dem Schwerpunkt Clankriminalität, geben können und den Norden attraktiver machen, damit dieser nicht zu No-Go-Areas verkommt. Im Rückblick auf die Wahlergebnisse spiegelt sich die Angst und der Frust der Bürgerinnen und Bürger ganz klar wider. Wie, Herr Kufen, können Sie die Angst nehmen oder sagen, haben wir zu wenig gemacht?
Also ehrlicherweise, das sind jetzt ja 8 Fragen, die Sie ja gleichzeitig gestellt haben.
Ich fange mal ganz vorne an. Sehr effektiv.
Ja, aber die Antworten müssen ja auch am Ende passend sein. Und deshalb braucht man die Zeit auch dafür. Insbesondere, weil viele Eltern wirklich Angst haben. Insbesondere nach dem Messerattentat, dem Amoklauf in dem Berufskolleg. Und ich war vor Ort. Ich war an dem Tag vor Ort. Ich habe mit den Eltern gesprochen, mit den Lehrerinnen und Lehrern, mit der Schulleitung. Erstmal großes Lob an unsere Polizei, unsere Feuerwehr, die das wirklich vorbildlich gemacht haben. Und die Schule hat auch vorbildlich gehandelt. Wir haben schon im vergangenen Jahr unter meiner Führung ein Konzept auf den Weg gebracht, Schule als sicherer Ort. Und sind jetzt ausgesetzt, dass wir eigentlich noch viel schneller werden müssen. Und deshalb wird das Berufskolleg der erste Ort sein, wo wir genau das ausräumen. Mit Paniktüren, mit entsprechenden Beschilderungen, mit entsprechendem Hinweissystem. Aktuell haben wir dort einen Sicherheitsdienst. Wir haben auch alle anderen Schulen gefragt, ob es den Bedarf gibt und sind da im regelmäßigen Austausch. Und vor allen Dingen muss Schule ein sicherer Ort sein und vor allen Dingen, was mich umtreibt, es gibt zu viele Messer. Es sind vor allen Dingen Messer in den Händen von jungen Männern Und das müssen wir durchbrechen. Ein Messer hat weder in der Schule noch im Kino oder im Bus irgendwas zu suchen. Das ist unser aktuelles Problem. Denn wenn immer mehr Jugendliche Messer haben, dann sagen die, die noch kein Messer haben, ich muss auch eins haben, um mich schützen zu können im Konfliktfall. Und deshalb brauchen wir eine Kultur des Hinsehens. Nicht nur bei den Älteren und Eltern, die regelmäßig in den Tornister gucken, sondern auch in der Schule. Weil in der Regel ist es ja so, dass mit einem Messer geprahlt wird. Und ich sage es ganz klar, ein Messer ist kein Statussymbol, auch kein Spielzeug, eine gefährliche Waffe. Und deshalb brauchen wir eine Kultur, dass die Schule sagt, wir haben mitbekommen, da hat ein Schüler, eine Schülerin ein Messer dabei und sie offenbart sich dann gegenüber Lehrerin am älteren Schüler und sagt, wir wollen das nicht, wir wollen diese Messer nicht haben. Und das ist kurzfristig, was wir machen müssen. Und deshalb müssen wir dem Messer den Kampf ansagen. Darüber hinaus gibt es viele Maßnahmen für innere und äußere Sicherheit. Wir haben zu viel Schulfremde auf unseren Geländen. Wer ist eigentlich dort? Wir haben sozusagen auch die Frage der Schulung der Lehrerinnen und Lehrer. Und insbesondere ein Thema habe ich noch mal sehr genau präsent bekommen. Bei den Aufnahmegesprächen, insbesondere meinem Berufskolleg, was darf eigentlich mitgeteilt werden über den Schüler, über die Schülerin? Da ist ganz oft der Datenschutz uns im Weg und da ist der Landesgesetzgeber gefordert, damit die Schule auch weiß, was kommt dort für ein Schüler, was kommt dort für eine Schülerin, damit sie auch darauf angemessen reagieren können, auch mit pädagogischen Konzepten. Also es ist ein bunter Strauß, das habe ich noch gar nicht über Klankriminalität gesprochen und Sicherheit im Essener Norden und Wahlergebnisse von anderen. Weil das Thema Schule und Sicherheit ist absolute Prio. Da ziehen wir unsere Maßnahmen jetzt vor und haben es auch mit Geld hinterlegt. Und bedanke mich bei all jenen, die besonnen sind. Und habe mich auch geärgert, dass es andere gab, die aus diesem Fall versucht haben, politisches Kapital zu schlagen.
Frau Klevin, Sie sind selbst Lehrerin und erleben das nochmal aus der Praxisperspektive. Das ist Ihnen sicher auch sehr nahe gegangen, aber wenn Sie hören, was man dagegen tun kann oder schon hätte tun können, wie packen Sie es denn an, wenn Sie Oberbürgermeisterin werden? Geht es dann schneller?
Ja, das war insgesamt, dieser Tag war ein totaler Albtraum für alle Beteiligten. Also großer Respekt an all diejenigen, die besonnen reagiert haben, auch wie schnell die Einsatzkräfte vor Ort waren und da richtig gute Arbeit geleistet haben. Das ist enorm wichtig. Wir haben jetzt das Konzept Schule als sicherer Ort. Das wird jetzt morgen im Rat auf den Weg gebracht. Wir haben einmal präventive Maßnahmen als auch bauliche Maßnahmen. Das ist richtig, aber es ist erst im letzten Jahr auf den Weg gebracht worden. Und viele Jahre sind wirklich Hilferufe aus Schulen, egal ob es weiterführende Schulen sind oder Kitas, auch nicht gehört worden. Also man wird jetzt erst aktiv. Es gibt schon lange Warnungen aus Schulen, dass die Gewaltbereitschaft zunimmt, dass Mobbing auch mit Gewalt, mit psychischer Gewalt zunimmt. An Schulen sind massive Probleme, auch mit Handys, bei denen dann in den Klassenräumen oder auf den Toiletten, auf den Schulhöfen Videos gemacht werden. Auch die Aufsichtspflicht. Einerseits wollen wir natürlich offene Schulhöfe haben, auch bei den Neubauten sind es offene Schulhöfe. Lehrkräfte haben aber immer darauf hingewiesen, dass es schwierig ist, dann zu kontrollieren, wer kommt als Schulfremder denn überhaupt aufs Gelände. Also das sind alles Baustellen, die lange schon bekannt sind. Ich bin froh, dass es jetzt angegangen wird, weil die Schule die Heimat für viele Schülerinnen und Schüler den ganzen Tag ist. Sie verbringen von morgens bis nachmittags dort ihre Zeit. Aber gleichzeitig möchte ich auch betonen, dass Kriminalität in all ihren Formen auch immer einen Kontext hat. Und wenn wir Bereiche, Orte in dieser Stadt haben, in der Jugendliche der Meinung sind, dass sie ein Messer brauchen, haben wir ein Problem. Und genauso müssen wir daran anknüpfen. Also wir müssen natürlich in der Schule dafür sorgen, dass die Messer gar nicht erst in die Schule gebracht werden, dass wir vor Ort kontrollieren können, dass die Sicherheit da so hoch ist, wie es eben geht. Aber ich möchte auch daran arbeiten, dass die Lebensumstände sich der Jugendlichen so verbessern, dass sie gar nicht erst auf die Idee kommen, überhaupt ein Messer in die Tasche zu stecken.
Sprechen wir nochmal von der Innenstadt und vom Sicherheitsgefühl auch in Parks und Ähnlichem. Das kam sehr oft, deswegen sage ich, sollten wir jetzt noch einmal ansprechen. Ute Pockrand-Hering zum Beispiel aus Bergerhausen, sie ist Physiotherapeutin, sagt, warum ist die Sicherheit in Essen nur Theorie? Ordnungskräfte sind nicht sichtbar. Wie ändern Sie das, Frau Klevin?
Ja, wir brauchen mehr Ordnungskräfte. Wir müssen dafür sorgen, dass die Sichtbarkeit der Ordnungskräfte auch vorhanden ist, aber auch durch Stadtplanung und durch Gestaltung der Stadt dafür sorgen, dass sich Menschen auch sicherer fühlen. Also wenn man sich zum Beispiel die Studien anschaut über Frauen im öffentlichen Raum, beklagt jede zweite Frau, dass sie sich im öffentlichen Raum nicht sicher fühlt, weil sie schon mal Belästigung erfahren hat oder Nötigung oder was auch immer. Und da wird von den Frauen, die betroffen sind, immer genannt, ich fühle mich sicherer, wenn die Stadt so gestaltet ist, dass sie hell ist, dass keine Gebüsche im Weg sind, wo ich nicht weiß, wer lauert hinter der nächsten Ecke. Videoüberwachung wird in diesem Kontext auch immer ins Spiel gebracht. Das ist punktuell an einigen Orten völlig richtig, aber wird nicht die große Problemlösung sein. Denn Videokameras sind erst der letzte Punkt, der von diesen Frauen genannt wird. Also die Stadt so gestalten plus Recht und Ordnung durchsetzen durch Präsenz von Ordnungskräften.
Wenn ich mich an die Podcasts erinnere, die ja auch noch online sind bei uns, wo wir auch drüber gesprochen haben, dann sind sie gar nicht da so weit voneinander entfernt, weil auch der Oberbürgermeister Herr Kufen das aufgezählt hat, wie man Prävention schaffen kann, wie man mit der Situation umgehen kann, städtebaulich, aber eben auch die Videokameras und die Überwachung genannt hat. Oder haben wir noch was vergessen oder machen Sie was anders, als Frau Klevin jetzt gesagt hat?
Ja gut, der Unterschied zwischen Frau Klevin ist, sie redet drüber und ich mach's. Ich habe die Kräfte des Kommunalen Ordnungsdienstes verfünffacht. Bei meinem Amtsantritt waren es 12, jetzt sind wir bei 76. Wenn ich wiedergewählt werde, gehen wir auf 100. Ich sage es aber ganz klar, Kriminalitätsbekämpfung ist in erster Linie Aufgabe der Polizei. Deshalb brauchen wir mehr Polizeikräfte. Wir brauchen aus meiner Sicht auch mehr Befugnisse, was die Videobeobachtung angeht. Da sind wir anderen Städten, gerade im Süddeutschland, hinten an. Aber das ist nur ein Teil. Am Ende ist es wichtig, dass Sicherheit nicht ein Gefühl ist, sondern ein Versprechen. Nämlich, dass man in einer Stadt lebt, in der man, egal ob Mann, ob Frau, ob alt, ob jung, sich in jedem Stadtteil rund um die Uhr sicher fühlt und sicher ist. Statistisch gesehen sind wir eine viel sicherere Stadt als Dortmund, als Köln, als Düsseldorf. Trotzdem kriege ich auch die Rückmeldung, viele fühlen sich unwohl, gerade in bestimmten Bereichen. Und das ist eine Aufgabe, die ich weiter angehen werde.
Da können wir jetzt noch lange drüber reden, hätte ich noch viele Fragen, aber wir machen jetzt noch ein bisschen eine Kurzthemenrunde bis um halb, denn ich habe auch noch ein paar Themen hier auf der Pfanne.
Radio Essen, die Stichwahl. Julia Klevin gegen Thomas Kufen.
Nochmal eine Schülerin der Gesamtschule Borbeck. Jetzt wechseln wir das Thema und kommen so in das Großthema Verkehr.
Hallo, mein Name ist Finja und ich bin 16 Jahre alt. Als Schülerinnen und Schüler haben wir häufig das Problem, dass Bus und Straßenbahn unzuverlässig fahren. Was werden Sie tun, um den öffentlichen Nahverkehr in Essen zuverlässiger zu gestalten?
Da haben wir erwartungsgemäß auch viele andere Fragen zu, wie von Ronny Kinzel aus Vogelheim, der sagt, wie wird der Nahverkehr ausgebaut? Bedeutet Tram und U-Bahn am Wochenende durchgehend nachts, bessere Taktung morgens, abends und am Wochenende, auskömmliche Finanzausstattung der Ruhrbahn? Ich kann mich erinnern, Frau Klevin, im Podcast haben Sie schon das kritisiert mit den schlechten Abend- und Wochenendverbindungen der Ruhrbahn. Würden Sie dafür sorgen, dass mehr Geld und eine andere Verteilung des Fahrplans in die Ruhrbahn fließt?
Ja, absolut. Wir investieren schon sehr, sehr viel, aber wir müssen da mehr investieren, dass der ÖPNV die Wahl ist, um das Auto auch mal stehen zu lassen. Ich bin mir absolut sicher, dass der ÖPNV der Schlüssel für die Verkehrswende sein wird. Und da müssen wir auch so steuern, dass dann in den Zeiten, in denen am meisten Busse, Bahnen, U-Bahnen und so benutzt werden, dann auch wirklich zur Verfügung stehen. Die Schulwege sind da immer ein großer Punkt. Aber ich möchte auch, dass am Wochenende, wenn Jugendliche abends ins Kino gehen, sie auch sicher und gut in den Abendstunden mit der Straßenbahn wieder nach Hause kommen oder wenn Menschen ein Konzert besuchen. Da müssen wir hin.
Herr Kufen, beim Thema Sicherheit haben Sie zu Recht gesagt, statistisch stehen wir besser da als Dortmund und andere Städte. Beim ÖPNV, ich kenne auch die Dortmunder U-Bahn und den Takt, da fährt alle 5 Minuten eine Linie, wo bei uns nur alle 15 Minuten eine fährt. Warum ist Essen da so hinterher?
Ich sehe das gar nicht. Also bei der Funke Medien ist letztens auch die Ruhrbahn eines der besten aus dem Ruhrgebiet gepunktet worden. Aber darauf kann man sich nicht ausruhen. Wir geben mittlerweile 105 Millionen Euro aus für unsere Ruhrbahn, so viel wie noch nie. Und trotzdem können wir nicht zufrieden sein. Die Randzeiten sind nicht gut abgedeckt. Und insbesondere auch am Wochenende. Und das Thema Sicherheit und das Thema Digitalisierung stellt eine große Herausforderung. Ich möchte dazu hinkommen, dass am Ende nicht entscheidend ist, steht da 11.38 Uhr kommt der Bus, sondern jeder auf seinem Smartphone gucken kann, wann der Bus kommt. Und wenn der steht, der kommt um 44, gehe ich um 42 raus, weil ich 2 Minuten zur Haltestelle muss, damit ich nicht warten muss. Das ist doch die Möglichkeit der Digitalisierung, die wir viel stärker nutzen können. Ja, und dann ist das Thema Sicherheit. Also ich nutze dann vor allen Dingen auch nachts den ÖPNV, wenn ich mich sicher fühle. Und da werden wir auch darüber nachdenken müssen, ob wir Begleitung nehmen, ob wir das Thema Kamera nochmal anders gestalten. Und vor allen Dingen ist es wirklich das Thema Mobilität, der Rückgrat der Mobilitätswende. Und das kann man in Essen auch sehen. Es gibt keine andere Stadt im großen Stil, die Straßenbahn schienigt. Wir sind das. Auf der Citybahn oder Scheeler Straße. Warum machen wir das? Damit die Straßenbahn auf eine eigene Trasse fahren kann, damit die Autos nicht davor stehen und am Ende zu den Verspätungen ja führen. Straßenbahn auf eigener Trasse führt eben auch zu Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit beim ÖPNV.
Es gibt noch so viele Verkehrsthemen, aber die schaffen wir entweder noch später oder wir haben so viele andere Themen. Ich sage nur Rüttenscheider Straße, kann man auch im Podcast was zu hören. Gehwegparken, Radentscheid zum Beispiel. Hätten wir alles, hätten. Wir machen eine kurze Redepause, haben Nachrichten und dann haben wir weitere 20 Minuten mit wirklich vielen spannenden Themen.
Radio Essen, die Stichwahl. Julia Klevin gegen Thomas Kufen.
Schön, dass ihr weiterhin dabei seid. Hier ist der zweite Teil unseres Talks zur Stichwahl am Sonntag. Ich bin Christian Pflug, es ist Dienstagabend, 18 Uhr, gleich 34 Minuten und wir wollen dabei helfen, eine Vorstellung der beiden zur Wahl stehenden Personen für das Oberbürgermeisteramt zu bekommen. Wir haben schon einiges gehört, die Zeit rennt weg. Bei den vielen, vielen Fragen, vielen Dank nochmal an alle Hörerinnen und Hörer, die uns was geschickt haben. Wir können nicht alle schaffen und beantworten. Julia Klevin von der SPD und Thomas Kufen von der CDU wollen also Oberbürgermeister bzw. Meisterin werden. Wir haben viele Antworten auf konkrete Fragen gehört. Wer mehr über beide erfahren möchte, kann die Podcasts Essen im Ohr hören, habe ich schon darauf hingewiesen. Da gibt es jeweils eine halbe Stunde auch persönlich noch etwas mehr über die beiden, überall, wo es Podcasts gibt. So, der kleine Werbeblock und dann kommen wir jetzt zu dem, wo man sagen, im Podcast, da haben wir auch tatsächlich schon mal einmal festgestellt, dass sie beide gerne Schokolade essen. Jetzt kam mir in der Halbzeit jemand mit Schokolade rein und das ist eine echte Verführung, muss man sagen. Wir haben aber auch noch anderes festgestellt, was sie gemeinsam haben. Damit sollten wir einsteigen. Wir hören mal in beide Podcasts rein, haben ein paar Ausschnitte. Und zwar ihre größten Macken.
Ich mag Symmetrie und wenn alles ordentlich ist. Also ich bin diejenige, die abends dann von der Couch auch nochmal aufsteht, weil irgendwas schief ist. Also ich habe so einen kleinen Ordnungsfimmel.
Ich glaube, ich habe die Gabe, manchmal, wenn in einem Schreiben auf einer Seite ein Fehler ist, den schnell zu finden.
Frau Klevin, da muss ich die Verwaltung gar nicht großartig umstellen, wenn die neue Chefin käme. Selbst bei einem Wechsel bleiben Sie etwas pingelig, sagen wir mal.
Ja, ich habe es halt gerne ordentlich. Also meine eigenen Rechtschreibfehler oder Tippfehler, die lese ich nie. Da muss ich erstmal den Zettel nochmal weglesen und nochmal drauf gucken. Aber ja, das gehört aber auch zum Beruf. Also wenn man Verantwortung hat, muss man das auch ordentlich durchführen. Von daher sind wir uns da wahrscheinlich ähnlich.
Die Zusammenarbeit im Rat wird es fördern, denn egal, wer von Ihnen beiden nachher das Oberbürgermeisteramt hat, es sieht ja so aus, als wäre eine stabile Mehrheit mit CDU und SPD möglich, Herr Kufen. Schwer für Sie? Sie haben bislang ja mit den Grünen zusammengearbeitet, bis Sie die Zusammenarbeit gekündigt haben.
Also ich habe auch schon mit der SPD zusammengearbeitet, auch mit den Grünen, auch mit Jamaika. Da bin ich sehr anschlussfähig, wenn es um die Sache geht. Und ich sage das ganz klar, jeder Oberbürgermeister, jede Oberbürgermeisterin braucht stabile Mehrheiten. Und wir haben die glückliche Situation in Essen, anders als in anderen Städten, dass es noch eine Konstellation geben kann mit zwei Partnern, die zu einer Mehrheit reichen. Und Union als stärkste Kraft und zweitstärkste Kraft SPD wäre eine Mehrheit von 4 Stimmen. Da sind andere Städte in Dortmund sehr weit von weg. Aber man braucht stabile Mehrheiten, man braucht auch verlässliche Mehrheiten, um auch in dieser schwierigen Zeit auch unangenehme Entscheidungen auch in Zukunft treffen zu können. Denn meine Erfahrung ist, wechselnde Mehrheiten sind immer die teuersten Mehrheiten, weil alles irgendwie bezahlt werden muss und jeder möchte am Ende als Sieger vom Platz gehen. Das geht in der Politik aber nicht immer.
Frau Klevin, wären Sie Oberbürgermeisterin ab nächste Woche, sozusagen nächsten Monat, dann hätten Sie eine Mehrheit mit CDU und SPD. Sie müssen also jetzt schon ein bisschen nett zu Herrn Kufen und zur Fraktion der CDU sein.
Ja, nett benommen haben wir uns ja immer. Also die Zusammenarbeit ist ja in den Parteien der Mitte immer gut gewesen. Wir haben zwar inhaltlich mal debattiert und da ging es auch mal argumentativ heiß her, aber trotzdem geht es um die Sache. Also unsere Aufgabe wird es sein, egal wer jetzt letztendlich an der Stadtspitze steht, mit stabilen Mehrheiten in der demokratischen Mitte das Leben der Menschen in dieser Stadt besser zu machen. Und da darf man auch nicht eitel sein, sondern da geht es um die Zusammenarbeit. Ich bin auch froh, dass so eine stabile Mehrheit möglich sein wird, denn auch je mehr Partner in so einer Kooperation zusammenarbeiten, umso schwieriger wird es dann, Kompromisse zu finden.
Also ich will das ausdrücklich nochmal sagen. Wir haben viele Podiumsdiskussionen gemacht bei Schulen. Das war mit der Kollegin Klevin immer sehr angenehm, sehr fair, sehr menschlich korrekt. Das möchte ich auch sagen. Ich glaube, das darf man auch 5 Tage vor der Wahl sagen. Muss man auch gelegentlich.
Und eins lässt sich wahrscheinlich in einem Satz sagen, Zusammenarbeit mit der AfD würden Sie ausschließen.
Das ist ja nicht mal ein Satz, sondern ein Wort.
Ja, ich schließe mich an.
Ich sage nochmal, Gemeinsamkeiten haben wir noch mehr entdeckt. Sie könnten auch mal zusammen kochen. Kufen kocht gab es oder Pasta à la Jules. Noch eine Überschneidung und nicht die letzte, wenn wir da mal reinhören.
Ui, immer das nächste. Aber es gibt immer so einen Sehnsuchtsort, klar, Italien. Das ist so eine gute Kombination aus Strand, Kultur, gutes Essen, guter Wein, nette Leute.
Ah, nach Italien könnte ich immer. Ich liebe das Lebensgefühl dort.
Ja, das wird mir jetzt langsam ein bisschen zu viel an Ähnlichkeiten. Schokolade, pingelig, Italien. Wie sollen wir denn die beiden Oberbürgermeisterkandidaten auseinanderhalten, Frau Klevin?
Durch frischen Wind. Also ich bin jünger, ich bin eine Frau, ich würde frischen Wind reinbringen, aber mir geht es auch darum, die Baustellen, die wir haben, auch mit meiner Perspektive als Lehrerin im Essener Norden jetzt voranzubringen. Also Gemeinsamkeiten sind per se ja nichts Schlechtes, auch wenn wir beide Italien lieben. Im Herbst geht es auch wieder für mich dahin. Heißt es ja nicht, dass man an allen Orten immer gleicher Meinung ist, aber ich bin bereit, um Verantwortung zu übernehmen.
Herr Kofen, wie kennzeichnen Sie den größten Unterschied zu Frau Klevin?
Ja gut, wir erleben es ja. Sie leben in einer sehr unsicheren Zeit. Viele Bürgerinnen und Bürger haben Angst. Viele scheuen sich mittlerweile auch Nachrichten zu hören. Wir haben einen Krieg mitten in Europa. Die Meldungen aus den USA verunsichern viele. Und ich glaube, gerade jetzt braucht Essen einen starken Oberbürgermeister. Und ich mit meiner Erfahrung, mit meiner Art, Probleme zu lösen, Menschen zusammenzubringen, biete mich an. Und ich glaube, das Wahlergebnis vom letzten Sonntag zeigt eben auch, wir brauchen vor allen Dingen auch im Handeln Klarheit und Entschiedenheit. Und das bringe ich mit.
Eigentlich brauchen Sie alle Geld, um das alle umzusetzen, egal wer regiert und das Sagen hat. Und dazu gibt es jetzt die nächste Frage beziehungsweise nächste Thema. Auch nochmal von der Gesamtschule Borbeck. Ein Schüler, der das gut auf den Punkt gebracht hat.
Hallo, mein Name ist Juri und ich bin 17 Jahre alt. Da Essen hochverschuldet ist, wollte ich von Ihnen wissen, wie Sie Schulden abbauen und gleichzeitig Essen voranbringen, um die Stadt attraktiver zu gestalten.
Frau Klevin, fangen Sie nochmal an.
Ja, wir müssen klare Prioritäten setzen. Also das Geld ist nicht in Unsummen vorhanden, das ist völlig richtig. Die Haushaltslage ist mehr als schwierig. Die Kommunen werden das auch nicht ohne Hilfe alleine schaffen können. Also die Altschuldenlösung spielt da immer wieder eine Rolle. Weiterhin jetzt auch die Investitionen, die vom Bund kommen, die müssen bei den Städten im Ruhrgebiet landen. Aber mir wird es auch darum gehen, klarzumachen, dass es ja Investitionen sind. Also wir nehmen ja kein Geld in die Hand, um es aus dem Fenster zu schmeißen, sondern Investitionen in Bildung, in gute Schule, in gute Schulabschlüsse, ist auch eine Investition in unsere Stadt, weil dadurch Jugendliche dann später die Möglichkeit haben werden, einen guten Job zu erlangen. Gleichzeitig sind die größten Ausgaben in dieser Stadt, die wir haben, im sozialen Bereich. Und da müssen wir auch dafür sorgen, dass wir dort weniger zukünftig ausgeben müssen, weil wir zum Beispiel weniger Maßnahmen zur Hilfe zur Erziehung brauchen, weil wir mehr Menschen haben, die in guten Jobs sind. Und von ganz, ganz langfristigen Dingen haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist aber ein bisschen schwierig, das im Haushalt darzustellen. Aber wenn wir zum Beispiel Folgekosten reduzieren aufgrund des Klimawandels, weil wir dafür sorgen, dass die Luft besser ist, weil wir Gesundheitskosten reduzieren, sind das auch langfristige gute Investitionen. Und das möchte ich immer betonen.
Sehen Sie das ähnlich, Herr Kofen? Klimawandel muss auch Geld bekommen, aber eben die vielen Investitionen auch. Wo kommt es her?
Ja gut, wir haben es ja hinterlegt, auch mit entsprechenden Haushaltsmitteln. Unser CCAP, unser Klimaschutzplan, will nochmal auf die Fakten zurückkommen. Bis ich Oberbürgermeister wurde, wurde hier Schuldenberg um Schuldenberg aufgetürmt. Seit 2017 mit mir als Oberbürgermeister eine schwarze Null, ein ausgeglichener Haushalt. 2021 nicht mehr überschuldet, seit 2022 raus aus dem Stärkungspakt des Landes. Seitdem können wir selbstständig auch über Kredite für Investitionen entsprechend verfügen. Und deshalb haben wir die Möglichkeit, auch erst seitdem zu investieren in Straßen, in Brücken, aber auch in Kita und in Schule. Und gleichzeitig haben wir auch durch entsprechende Zinsveränderungen 900 Millionen Euro an Schulden abgebaut. Und wir stellen jetzt fest, auch nach 3 Jahren Ampel und Rezession und wirtschaftlichen Schwierigkeiten, dass alle Kommunen wieder in rote Zahlen rutschen, auch wenn wir jetzt endlich eine Regelung der Altschulden bekommen. Auch daran habe ich übrigens mitgewirkt, im Koalitionsvertrag auf Landesebene und auf Bundesebene. Aber die Altschuldenregelung ist nicht unsere einzige Herausforderung, sondern jetzt geht es nach vorne, eine bessere Verteilung der Finanzen in Deutschland zugunsten der Kommunen hinzubekommen.
Ich möchte einen Satz dazu noch sagen, weil das ist ein Punkt, der mir sehr oft auch auf Podiumsdiskussionen oder in anderen Gesprächen entgegengekommen ist, dass es auch immer hieß, naja, die SPD kann nicht so gut mit Geld umgehen. Aber wenn wir in das Wahlprogramm der CDU schauen, sind da auch ganz, ganz viele Großprojekte. Wenn wir uns irgendwie den Deckel auf der A40 anschauen, Dreispurigkeit, eine Weiterführung der A52, die Live-Arena, das sind alles Dinge, die sehr, sehr viel Geld kosten werden und die wir als Stadt nicht kostenlos bekommen. Und da hätte ich mir gewünscht, dass die Frage dann auch häufiger an die Vertreter und Vertreterinnen der CDU gestellt gestellt werden und nicht immer so das Framing ist, die SPD kann nicht mit Geld umgehen.
Also natürlich brauchen wir einen Deckel auf der A40. Da fordern die Sozialdemokraten seit 30 Jahren, ich mache es jetzt mit einer Machbarkeitsstudie und werbe die Mittel ein.
Wird aber sehr, sehr viel Geld kosten und darüber müssen wir sprechen.
Ja, aber es ist eine einmalige Chance, Nord und Süd an dieser Stelle zwischen Frohnhausen und Holsterhaus miteinander zu verbinden, neuen Wohnraum zu schaffen, neue Lebensqualität und auf diese A40-Schlucht einen Deckel zu legen. Das ist ein Dekadenprojekt, das wird eine Stadtentwicklung geben, die bundesweit, wahrscheinlich weltweit Anerkennung finden wird, wie wir das geschafft haben. Ich bin sehr dafür.
Da würden Sie an einem Strang ziehen, weil Frau Klevin, Sie wollen das ja schon länger.
Ja, das Ziel ist ja absolut richtig. Ja, aber
ne? Das Geld muss dann woanders hergenommen werden.
Ja, das Geld muss ja irgendwo herkommen.
Ja, das wird uns immer wieder begegnen. Aber dann habe ich eine kluge Frage von einem weiteren Schüler. Und da bitte ich um Kürze und um ein bisschen Fantasie.
Hallo, mein Name ist Anton und ich bin 17 Jahre alt. Und meine Frage lautet, wenn Sie einen Tag alle Mittel und Möglichkeiten hätten, was würden Sie als erstes in Essen verändern?
Herr Kufen. Kurz und prägnant, was würden Sie als erstes
nehmen? Ich bin ehrlicherweise zu sehr Pragmatiker und gucke, was wirklich geht und bin nicht so der Typ, der auf die Fee wartet. Aber es ist wirklich so, dass ich feststelle, dass natürlich sehr viele Kinder und Jugendliche in ganz schwierigen häuslichen Situationen aufwachsen. Und da hat nur ein Teil der Minderung herbeizuführen. Und das liegt schon daran, wenn wir es hinkriegen, dass alle Kinder am Tag 1 der Schule schon gut Deutsch sprechen können, im Unterricht folgen zu können, dann wäre es nicht nur ein großes Wunder, sondern das wäre es ein großes Geschenk auch für die Kinder.
Frau Klevin.
Ja, nichts ist mit einem Fingerschnipp von heute auf morgen zu lösen. Wenn es diese wenn es diese Fee gäbe, würde ich gerne von heute auf morgen dafür sorgen, dass alle Schulen in dieser Stadt inklusive Turnhallen saniert sind und die Schülerinnen und Schüler ein gutes Zuhause zum Lernen haben, damit sie einen guten Schulabschluss machen können.
Jetzt habe ich zwei spannende Kurzfragen, muss ich sagen, vom ältesten und vom jüngsten Hörer, die uns geschrieben haben.
Radio Essen, die Stichwahl. Julia Klevin gegen Thomas Kufen.
Jonte H. aus Frohnhausen ist 7 Jahre alt und Grundschüler. Er sagt, bei uns auf dem Schulhof sind die Klettergerüste kaputt. Jetzt können wir in den Pausen nicht mehr klettern. Warum repariert die Stadt das nicht? Und was tut ihr dagegen? Und ich nehme den Ältesten gleich dazu, weil das ist auch so ein Einzelfall. Das ist Ingeborg Becks vom Stadtwaldplatz. Sie ist Rentnerin und 90 Jahre alt. Und sie sagt, bitte dringend die Grünphase für Fußgänger an Ampelanlagen verlängern und Tempo-30-Zone vor der Seniorenresidenz einrichten. Ganz wichtig, das kam sogar mehrfach. Herr Kufen, können Sie sowas so per Dekret, wie Herr Trump, so mal schnell ändern?
Das wäre was. Ja, ja, klar. Also, an Jonte erstmal, das Thema Schulhöfe beschäftigt mich. Und wir haben es nochmal organisatorisch umgestellt bei Grün und Kruger, dass wir nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die sich um das Thema Schulhöfe kümmern. Und wir bestellen jetzt einfach mal Bänke, Tischtennisplatten und Basketballkörbe und warten nicht erst auf die Bedarfe, sondern stellen die auf. Das hat jetzt im zweiten Jahr sehr, sehr gut geklappt. Insofern ist das einfach ein Standardprogramm. Und wir müssen leider feststellen, die Spielgeräte, die wir ganz oft haben, sind sehr individuell. Und wenn das kaputt geht, muss das eine bestellt werden. Das dauert gelegentlich länger. Abräumen geht immer schnell, um übrigens auch Verletzungsgefahr vorzubeugen. Aber das Aufstellen ist sehr, sehr langwierig. Da gebe ich dem Jonte völlig recht.
Frau Klevin, was sagen Sie der Seniorin?
Ja, ich sage der Seniorin, dass ich dafür sorgen möchte, dass auch das Zu-Fuß-Gehen in dieser Stadt attraktiver wird. Dazu gehören Ampelphasen. Das ist auch ein Punkt, der an die Bezirksvertretung sehr gerne gebracht werden kann. Ich habe mir das aufgeschrieben und gebe das dann gerne weiter an die Kolleginnen und Kollegen dort. Und es gibt ja jetzt auch verbesserte gesetzliche Regelungen für Tempo 30 in der Stadt. Und das ist auch ein Punkt, den wir angehen sollten, um mehr Sicherheit zu schaffen. Vor Schulen ist das ja schon gang und gäbe, aber auch in anderen Bereichen, zum Beispiel dort, wo wir keine Trennung zwischen Autoverkehr und Radfahrer haben, wäre das auch eine Möglichkeit, um da die Sicherheit zu erhöhen. Und ganz ehrlich, der Stau sorgt ja auch oft dafür, dass man sowieso nicht viel schneller fahren kann. Und ja, Tempo 30 sorgt jetzt nicht dafür, dass hier alles zusammenbricht, sondern das wäre für die Sicherheit der zu Fuß Gehenden ein guter Weg.
Ich habe hier noch so viele Themen, Wohnen, Müll und Ähnliches zu einigen, das verspreche ich Ihnen und ich hoffe, Sie sind dabei, machen wir in den nächsten 5 Jahren regelmäßig auch so Talksendungen wie hier.
Sehr
mit
gerne.
Nachfragen auch von Hörerinnen und Hörern.
Dann bringe ich die Schokolade mit.
Verspreche das. Sie müssen erst gewählt werden, Frau Klevin, klar, ne? Aber ich lade Sie.
Wir können trotzdem kommen, auch wenn wir nicht
gewählt werden. Ja, natürlich. Und wir können sehen, wir werden noch unterschiedliche Gesprächspartner einladen, aber das werden wir auf jeden Fall machen, um das zu begleiten, weil so viele Fragen da sind, die beantwortet werden wollen. Eine aber kam, das ist sozusagen die am häufigsten gefragte Frage aus verschiedenen Perspektiven, die will ich nicht unterschlagen. Das kam aus Krai zu einem Thema, zum Beispiel von Monique, 33, Altenpflegerin. Der Verein SV Krai 04 benötigt dringend einen Rasenplatz als absoluter Traditionsverein mit Jugendmannschaften, die für alle Kinder offen stehen. Warum wird an sämtliche Vereine gedacht, nur an uns nicht? Wann bekommen wir einen Rasenplatz? Und Jan Bernecke zum Beispiel schreibt aus Krai 47, was kann der FC Krai als intakter Verein tun, um auch einen Kunstrasenplatz zu bekommen? Warum hat er noch keinen, Herr Kufen?
Ja, wir haben seit 2009 ein Kunstrasenprogramm und haben seitdem 54 Großspielfelder und 15 Fußball-Kleinspielfelder und 2 Hockeyspielfelder in Kunstrasen und Naturrasen umgewandelt. Und wir hatten eine Perspektive aufgezeichnet für diesen Verein, dass er mit einem anderen Verein auf eine Anlage geht, wo schon ein Kunstrasen ist. Das hat der Verein bisher abgelehnt. Ich bin mit dem Verein im Gespräch, ich habe gesagt, da gibt es ja auch nochmal andere Perspektiven. Den Gesprächsfall nehme ich nach meiner Wahl gerne auf, weil zum Beispiel eine ähnliche Grundvoraussetzung war in Frintrop mit der Anlage. Und da hat am Ende der Verein sich auf den Weg gemacht, sehr inklusionsgetrieben gedenken, also Menschen mit und ohne Behinderung auf die Anlage zu bringen, Sport für Menschen mit Behinderung zu ermöglichen. Das wäre ein Weg, damit man vielleicht ein Add-on hat, eine zusätzliche Motivation hat, dort an einer Stelle, mit in einem Gewerbegebiet, darum geht es ja genau bei 304, auch trotzdem noch einen Kunstrasen zu realisieren. Und im Verein geht es übrigens nicht nur um Kunstrasen, auch die Umkleidekabinen und das Vereinsheim sind auch marode. Also es wäre eine größere Investition und da muss man genau schauen, wie passen wir das ein, unser Programm.
Da wird das Geld wieder gebraucht, Frau Klevin. Sie würden sich auch einsetzen, Sportvereine generell, haben Sie da auch schon Projekte im Auge?
Ja, zu dem, was Thomas Kufen gerade gesagt hat, habe ich gar nicht so viel zu ergänzen. Da kann man einen Haken dran machen an diesem Sachverhalt. Aber es geht ja um Freizeitbeschäftigung insgesamt. Also ich würde auch gerne auf den Weg bringen, dass eine noch bessere Kooperation auch zwischen Schule und Sport stattfindet. Also Sportvereine berichten auch oft, dass sie die Jugendlichen, die im Ganztag unterwegs sind, auch gar nicht mehr so für ihren Sportverein so begeistern können. Gleichzeitig haben wir den offenen Ganztag, wo wir auch noch mehr Bewegungsangebote haben. Und wenn zum Beispiel die Schulen in der Lage sind, SporthelferInnen auszubilden und da dann in Kooperation mit den Sportvereinen zu gehen, ist das, glaube ich, auch ein guter Mehrwert insgesamt für die Stadt.
Können wir uns gerne anschauen. Ja. Seit vielen Jahren gibt es eine Kooperation zwischen Schule und der Sportjugend. Wenn das bei euch nicht klappt, gucken wir uns das gerne an.
Nee, absolut. Es gibt Kooperationen, aber festgebunden im Ganztag mit Sporthelferinnen und Sporthelfern gibt es das nur sehr, sehr punktuell.
Wir haben einen Eindruck von Ihnen beiden. Haben auch nur noch anderthalb Minuten. Trotzdem habe ich noch eine Frage, die Sie vielleicht beide kurz beantworten können, weil ich sie wichtig finde und auch die Diskussion insgesamt, die Sie erleben, die wir erleben hier auch als Journalisten, gut zusammenfasst. Das ist nochmal von der Gesamtschule Borbeck.
Hallo, mein Name ist Juri und ich bin 17 Jahre alt. Meine Frage lautet, Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut der Demokratie, kann aber auch missbraucht werden. Wie wollen Sie die Meinungsfreiheit schützen und gleichzeitig Hass, Hetze und Desinformation begegnen?
Ich gebe jedem 30 Sekunden für dieses wichtige Thema, Herr Kufen.
Also erstmal bin ich sehr beeindruckt, dass Juri so eine wirklich sehr, sehr kluge Frage gestellt hat. Und das ist auch eine, die mich umtreibt. Ich glaube, die Antwort heißt Bildung, zweite Antwort heißt Bildung, dritte heißt Bildung. Ich freue mich über jeden 1. April, weil da im Internet nicht alles geglaubt wird, weil sie es für einen Aprilscherz halten. Insofern politische Bildung muss einen größeren Raum einnehmen. Und Juri soll sich einfach in einer politischen Jugendorganisation melden. Da hat er viel Talent.
Frau Klevin, was sagt Sie?
Ja, Bildung ist da der absolute Schlüssel. Die Hälfte der jungen Menschen der sogenannten Generation Z konsumieren ihre Nachrichten über Social Media. Da brauchen wir bessere Gesetze, um vor Fake News zu schützen. Aber wir müssen junge Menschen auch fit machen, Fake News zu erkennen, mit diesen Nachrichten gut umzugehen. Und wir müssen als Politik auch da einen guten Job machen und da auch Angebote schaffen, damit die Jugendlichen sich gut informieren können.
Jetzt gebe ich jedem noch 15 Sekunden, jetzt wird es immer sportlicher. Melanie fragt, für welches Thema würden Sie den ganzen Mut zusammennehmen? Vielleicht jetzt auch noch für den Schluss der Wahlkampfphase. Wer weiß, wie Sie es meinen, Frau Klevin.
Sicherheit. Also Angsträume so zu beseitigen, dass sich jede Person in dieser Stadt sicher fühlt.
Herr Kufen?
Die Aufgabe des Oberbürgermeisters ist nicht, Hände zu schütteln, sondern Hände zu reichen. Gemeinsam können wir so viele Probleme lösen, wie in der Vergangenheit ja gesehen, ob Corona, Flüchtlingskrise, Gasmangellage. Das ist eine tolle Stadt mit tollen Bürgerinnen und Bürgern und gemeinsam kriegen wir alles hin.
Herzlichen Dank für dieses Duell, kann man ja sagen. Die zwei, die in die Stichwahl kommen, Julia Klevin von der SPD Oberbürgermeister Thomas Kufen von der CDU als Amtsinhaber. Sie kämpfen um das Amt die nächsten 5 Jahre. Die Essener Kommunalwahl ist am Sonntag, 8 bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Manche hat auch schon per Brief gewählt. Wenn ihr ganz schnell seid, schafft ihr das noch. Ich habe auch meinen Umschlag eingeworfen und wünsche einen fairen Wahlkampf weiterhin. Jetzt eine Schlussphase. Wir werden Sonntagabend berichten bei Radio Essen. Vielen Dank, Julia Klevin und Thomas Kufen.
Vielen herzlichen Dank. Schönen Abend noch.
Radio Essen, die Stichwahl. Julia Klevin gegen Thomas Kufen.